Anstoß, der Fußball-Podcast.
Lieber Fabian.
Ja.
In deiner Wohnung riecht es noch ein bisschen nach Gewürz. Das liegt daran, dass hier am vergangenen Wochenende eine kleine Geburtstagsparty stattgefunden hat. Und ich möchte dich im Namen unserer Community, ich möchte dir im Namen unserer Community nachträglich alles, alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Happy Birthday to you. Ein Ständchen gibt's jetzt nicht. Jetzt bist du gerührt, ne?
Ja, ich bin jetzt wirklich gerührt. Vielen, vielen Dank. Ihr hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Es war ein rauschendes Fest. Es war wieder die große Anstoß-Jahresfeier. Ein Riesenbankett. Dagegen sind die Bayreuther Filmfestspiele nichts. Lauter Limousinen hielten hier vor der Tür an. Damen in weißen Sommerkleidern sind ausgestiegen und die entsprechenden, die Schauspiel, die Moderatoren und auch die Promi-Elite, die Promi-Dichte war hoch. Und dann kam natürlich auch noch so Richtung späteren Abends Michael Augustin dazu. Und was ich euch übrigens nochmal sagen muss, ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Geschenk von Michael Augustin. Wenn ihr euch daran erinnert, es gab mal der eine überrascht den anderen. Da haben wir uns gegenseitig gefragt, was man als Top 5 mitnehmen würde, wenn man mit Heißhunger plötzlich an der Tanke anhält. Und da haben wir uns so gegenseitig gecheckt. Bei dir waren da ziemlich viele Schokoladendinger von Milka mit dabei, Oreo und so, kann ich mich dran erinnern. Und da packe ich dann
und Mentos.
Mentos war dabei. Da packe ich das Geschenk aus oder beziehungsweise packe ich die Geschenke aus. Und was habe ich bekommen? Ich habe meine Top 5 derer Dinge, die man sich holt, wenn man mit Heißhunger an der Tanke schnell Rast macht, geschenkt bekommt. Und da möchte ich nochmal sagen, wirklich herzlichen Dank. Und übrigens, wo wir hier noch gerade eben über den Geburtstag sprechen, das machen wir jetzt übrigens auch nur noch ganz kurz und dann geht es natürlich auch schon weiter. Ich bin endlich 26 Jahre alt geworden. Wir haben tatsächlich noch so ein paar Zuschriften bekommen, unter anderem von Holly, muss ich sagen. Also vielen Dank, Holly hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Und dann können wir vielleicht auch schon ein aktuelles Thema einleiten. Und zwar, pass mal auf, ich öffne ganz kurz diese Mail. Und zwar geht das wie folgt. Von Steffen. Steffen sagt, moin ihr zwei, gibt's in der morgigen Folge. Sprich, das hat er gestern geschrieben.
Heute, ne? Montag muss man dazu sagen, kurz vor 11 Uhr.
Genau.
Am 6. Juli 2020. Wir können nicht auf alles eingehen. Wir wissen jetzt noch nicht, ob Werder Bremen den Klassenerhalt schafft oder nicht. Das können wir euch leider noch nicht verraten.
Doch, das kann ich verraten. Sie schaffen das.
Okay, gut. Dann hätten wir das auch geklärt.
We Was trust in Werder. Steffen schreibt, moin ihr zwei, gibt es in der, sprich dann im aktuellen Folge, eine, in Klammern, weitere Einschätzung zu dieser Personalie. Passt der eurer Meinung nach zum HSV und kann er zusammen mit den Verantwortlichen eine schlagkräftige Truppe aufbauen und führen? Wer ist er? Er ist derjenige, der jetzt genommen wurde, um den HSV mit breiteren Reifen, Unterbodenbeleuchtung und einem Heckspoiler zu versehen. Man hat den HSV aufgetuned und Daniel Thun soll neuer Trainer werden beim Hamburger SV.
Ja, da deutet vieles drauf hin, aber der Verein hat diesen Wechsel noch nicht bestätigt. Sein Vertrag beim VfL Osnabrück läuft ja bis 2021, aber angeblich hat er die Freigabe und er war ja auch in der 8. Folge hier bei uns zu Gast. Damals gab es noch die Corona-Fußballpause. Er hat uns erzählt, wie er seine Spiele auf den Restart, von dem damals noch keiner so recht wusste, wann er stattfinden würde und ob er stattfinden würde, vorbereitet. Ein sehr, sehr eloquenter, ein sehr sympathischer Gesprächspartner. Und es ist schon skurril. Zuletzt hatte man ja den Eindruck, dass beide Hamburger Vereine, sowohl der FC St. Pauli als auch der HSV, um Daniel Thun buhlen würden. Und er hat sich jetzt für
den kleinen Verein, den kleinen Stadtteil.
Für den kleineren entschieden, ja. Wechselt zum HSV.
Dazu muss man sagen, es ist wirklich etwas, es ist ein Novum passiert. Es ist zum ersten Mal etwas eingetreten, was wir nie dachten, dass es tatsächlich mal passieren sollte. Und zwar haben wir beide eine Prognose gegeben, die wirklich so kommen sollte. Ich hatte gesagt, pass mal auf, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Daniel Thun mal Trainer beim FC St. Pauli wird. Und hast du gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn das so weitergeht, dass in der Sommerpause, und vor allen Dingen, wenn es dann auch mit Dieter Hecking beim HSV so weitergeht, dass in der Sommerpause sogar möglicherweise beide Hamburger Vereine an Daniel Thun interessiert sein könnten. Und genauso ist es gekommen. Und wie gesagt, er hat sich jetzt für den, aus deiner Sicht natürlich, kleineren Verein entschieden. Es ist schon wirklich der absolute Hammer, finde ich. Also eine wirklich Geschichte, die du, glaube ich, nicht hättest vorhersagen können.
Doch,
haben wir doch. Nein, aber ich meine jetzt so vor 10 Jahren, Daniel Thun wird mal Trainer beim Hamburger SV.
Ja, vor 10 Jahren. Was, 10 Jahre sind ja wie 100, 10 Jahre im Fußball sind ja wie 100 Jahre in der Weltgeschichte.
Ja.
Ich Ich finde, der HSV hat da einen guten Griff gemacht, wenn ich mal das so sagen darf. Habe ich das aber auch gesagt, bevor der HSV Dieter Heck oder nachdem der HSV Dieter Hecking verpflichtet hatte. Daniel Thun hat ja auch hier im Podcast gesagt, er wolle sich weiterentwickeln. Der VfL Osnabrück war ziemlich weit unten in der dritten Liga. Er hat den Verein nach ganz oben geführt, bis in die zweite Liga und hat ja, obwohl die Rückrunde nicht so gut war, relativ sicher den Klassenerhalt mit dem VfL Osnabrück geschafft. Ja, es gab auch mal längere Schwächephasen. Unmittelbar vor der Corona-Pause war der VfL mit Thun in einer längeren Schwächephase. Aber letztlich ist das ganz große Zittern um den Klassenerhalt in Osnabrück ausgeblieben. Und er will sich als Trainer weiterentwickeln. Da ist der Wechsel nach Hamburg die logische Wahl, finde ich. Also ich kann das verstehen, dass er das macht und ich kann auch verstehen, dass der HSV es macht.
Genau, er hat ja gesagt, er wollte als Spieler ganz gerne mal in der Bundesliga landen. Das hat nicht geklappt, aber hat sich auf jeden Fall fest vorgenommen, mal als Trainer in der Bundesliga zu landen. Natürlich dann die große Frage, warum gehst du dann zum Hamburger SV? Nein, hahaha.
Aber in jedem Fall. Die Frage ist ja berechtigt nach den jüngsten Entwicklungen.
In jedem Fall. Aber er hat, und so war das zu lesen, er war natürlich jetzt auch in einer Situation, in Anführungsstrichen, hat er, glaube ich, und das mögen mir hoffentlich auch die Fans des VfL Osnabrück nachsehen, ich glaube, er hat mit dem VfL Osnabrück alles erreicht. Also ja, vielleicht wäre das nächste mittelfristige Ziel noch gewesen, den VfL Osnabrück langfristig in der zweiten Liga zu etablieren. Aber ich glaube, der VfL hat jetzt auch nicht, auch wenn man da eine gute, solide Arbeit macht, das große Ziel, in den kommenden Jahren in die erste Liga aufzusteigen.
Nee, das Ziel kann nur sein, so lange wie möglich in der zweiten Liga zu spielen. Das ist, glaube ich, dann das Ende der Fahnenstange in Osnabrück.
Genau, und dann hat er gesagt, dann ist er natürlich jetzt auch nicht mehr der 35-jährige Laptop-Trainer, sondern er ist der 45-jährige Laptop-Trainer und hat da seine Familie in Osnabrück, hat sein Umfeld, er hat für den Verein gespielt, er ist da in Anführungsstrichen nicht nur groß geworden im Sinne von als Trainer, als Nachwuchstrainer und dann später beim VfL Osnabrück größer geworden. Und entweder sagst du, ich gehe diesen Weg und ich gehöre quasi hier in diese Region, oder ich gehe den Weg und versuche nochmal das große Ganze. Und das soll er jetzt in den letzten Wochen rekapituliert haben, das mit seiner Familie abgestimmt haben, hat ja zwei schulpflichtige Kinder, das haben wir auch kennen beziehungsweise gelernt in der Podcast-Folge, die du angesprochen hast, die ihr übrigens gerne nochmal nachhören könnt. Und hat dann gesagt, so, okay, jetzt versuche ich nochmal diesen Weg. Und okay, natürlich muss man auch sagen, zwischen, ob man nun noch von Hamburg nach Bad Nenndorf fährt oder von Hamburg nach Osnabrück, das ist ungefähr gleich weit. Es ist natürlich jetzt auch nicht München und auch nicht, ich sag mal jetzt Karlsruhe, aber es ist trotzdem natürlich nochmal ein Schritt raus aus dem eigenen Nest.
Ja, wir reden über den HSV, das machen wir gleich noch weiter. Kurze Vorausschau auf die Folge. Wir reden heute aber auch ganz viel über den FC St. Pauli, sind mit einem St. Pauli-Urgestein gleich zum Telefonieren verabredet, streifen nochmal so ein bisschen das Berliner Olympiastadion, das großartige Pokalfinale, das uns alle von den Sitzen gerissen hat zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Zum HSV möchte ich noch sagen, der Verein ist jetzt so richtig auf Zweitliga-Normalmaß zurechtgestutzt worden, finde ich. Die Saison ist zu Ende und der HSV braucht einen neuen Trainer, ist ja alles ganz normal. Aber die Hamburger wollten ja tatsächlich, und das finde ich, ist dann doch eine große Überraschung, mit Dieter Hecking weitermachen. Man stelle sich das mal vor. Ich habe das mehrmals schon gesagt, möchte es an dieser Stelle auch nochmal wiederholen. Ich halte Dieter Hecking für einen sehr guten Trainer. Aber er hat in der Phase nach Corona es nicht geschafft, den HSV auf einen direkten Aufstiegsplatz zu führen. Und er konnte das große Desaster am letzten Spieltag, als der HSV 1-5 zu Hause gegen Sandhausen verlor, auch nicht verhindern. Somit haben die Hamburger die große Chance, doch noch an der Relegation teilzunehmen, weggeworfen. Und trotzdem, und das lässt tief blicken, finde ich, hat Sportvorstand Jonas Bold mit Hecking weitermachen wollen. Mhm. Daran erkennt man auch, wie sehr der Wunsch nach Konstanz, nach Kontinuität beim Hamburger Sportverein ausgeprägt ist. Es war wohl eine saubere Trennung. Die haben sich ein paar Tage Zeit gelassen. Bold auf der einen Seite, Hecking auf der anderen Seite und haben ihre Position ausgetauscht. Und dann haben sie festgestellt, es passt nicht. Und da möchte ich gerne aus einem Interview, das Dieter Hecking der Hamburger Morgenpost gegeben hat, der Mopo, zitieren. Und das lässt dann doch relativ tief blicken. Da sagt Hecking beispielsweise, Jonas hat mir offen gesagt, wie die Situation aussieht. Er hat mir gesagt, dass ich in die Bundesliga gehöre, er mir das aber nicht bieten kann. Die wirtschaftliche Situation ist beim HSV nicht einfach. Es gibt kein Geld für viele neue Spieler. Leistungsträger sind weg, einige andere müssen womöglich verkauft werden. Vielleicht ist es jetzt die Chance, realistisch in der zweiten Liga anzukommen. Boah, das muss man als HSV-Fan erstmal sacken lassen. Damit ist, glaube ich, jedem klar, dieser Verein ist auf dem Weg, ein ganz normaler Zweitligist zu werden, der sich von seinen großen Luftschlössern verabschieden muss. Und ja, Dieter Hecking wollte den Kader, neun Leihspieler verlassen den HSV, Joel Poyanpalo beispielsweise, Adrian Fein, Timo Letschert möglicherweise auch, also Stammspieler sind darunter. Der HSV muss sich wieder eine neue Mannschaft zusammenbasteln und hat nur noch 23 statt 30 Millionen, nur noch, in Anführungsstrichen, dafür zur Verfügung. Das wollte Hecking nicht. Und das lässt, finde ich, schon tief blicken und stellt auch dar, wie ernst die Situation im Volkspark ist.
Das Ding ist ja auch, ist dein Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und das trifft ja auch auf Hecking zu. Du schaust schon so ein bisschen zur Uhr, wir müssen gleich telefonieren. Bei dir übrigens quietscht der Tisch so ein bisschen, ne? Ich glaube, das ist so, wenn du da mit, geh mal mit dem Ellbogen drauf. Hörst du das?
Ich wackel zu viel. Ich bin nervös.
Heute melden wir uns von der Barkasse.
Ganz im Ernst, ich hätte eigentlich noch mal zur Toilette gemusst. Ich bin ein bisschen hibbelig.
Willst du noch mal kurz
gehen? Nee,
soll ich mal auf Pause drücken?
Jetzt nicht mehr. Jetzt, ich drück bei mir auf Pause. Also, ja, gut. Du wolltest noch was zu Hecking
und dem HSV sagen. Ja, genau. Und zwar ist das Ding ja, Dieter Hecking hat ja eigentlich einen Move gemacht, den er nicht hätte machen müssen. Damit will ich sagen, er ist freiwillig aus der ersten Liga runtergegangen in die zweite Liga. Und wenn er jetzt natürlich auch einen Kader, der deutlich weniger wert ist, möglicherweise dann ja auch deutlich weniger Potenzial hat, nur zur Verfügung hat und eben im nächsten Jahr vielleicht dann auch erstmal nur um Platz im, sag mal, dann im November, Dezember dann um Platz 6, 7 oder 4 mitspielt, dass es eben nicht mehr in Anführungsstrichen so selbstverständlich sein kann, dass der HSV aufsteigt, dann ist auch irgendwann nicht nur der Hamburger SV ein ganz normaler Zweitligist, sondern auch Dieter Hecking ein ganz normaler Zweitligatrainer. Und da kommt er ja her. Und da, ich glaube, dass er sich das anders vorgestellt hat. Natürlich, also das haben sich alle beim HSV anders vorgestellt. Aber er dachte natürlich, er bringt jetzt den HSV zurück in die erste Liga und hat jetzt gesagt, okay, oder wir machen das jetzt im kommenden Jahr mit Ach und Krach. Damit will ich heißen, starker Kader, einen, den ich mir nochmal komplett zusammenstellen kann. Und dann lasse ich mich auch gerne daran messen. Aber eben, wenn das nicht so funktioniert, so nach dem Motto, auf jetzt hier mal gucken, eventuell könnte das noch was werden, dann ist der halt auch verbrannt, so, ne? Das ist ja auch ganz klar.
Er ist ja auch ein Teil der Mannschaft. Also er hat ja auch seine Aktien in dem Misserfolg im vierten Platz mit drin. Das muss man ja auch fairerweise sagen, ne?
Ja.
Und Dieter Hecking hat ja auch durchblicken lassen, dass gerade in der Saisonendphase das Umfeld seiner Meinung nach zu unruhig gewesen sei. Immer wieder wird der HSV von seiner glorreichen Vergangenheit eingeholt. Das hat ihn gestört. Aber das hätte er sich vorher auch denken können, wenn er den HSV in den Jahren davor beobachtet hätte, was er wahrscheinlich getan hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Dieter Hecking so in den letzten Wochen hier und da auch mal einen Anruf eines Erstligamanagers bekommen hat und möglicherweise auch so ein, zwei Optionen schon in seinem Hinterkopf herumschwirren. Er hat ja auch in diesem Interview, aus dem ich gerade zitiert habe, gesagt, ich sehe mich als Erstligatrainer und der HSV ist ja kein Erstligaverein. Der FC St. Pauli, jetzt kommt eine galante Überleitung, übrigens auch nicht. Und wir rufen jetzt einen Spieler beim FC St. Pauli an.
Das kann übrigens sein, dass du diesen Regler gleich noch ein bisschen weiter nach oben machen musst. Ich komme da nur nicht ran. Wir haben nämlich den Tisch noch ausgezogen, weil die Partygäste haben das erfordert, dass wir hier den
Du hast Studio. So kurze Arme. Kleiner Teaser, der Spieler, den wir jetzt anrufen, hat einen Spitznamen und der Spitzname ist der Name eines kleinen, klebrigen Kriechtieres. Ich rufe einfach mal an und gleich müsste es piepen und es wird jemand sein, den ihr sehr wahrscheinlich alle kennt.
Moin, Michael.
Moin! Wir haben noch nicht gesagt, wer du bist, aber jetzt können wir es auflösen. Wir sind verabredet mit Jan-Philipp Schnecke-Kaller vom FC St. Pauli. Grüß dich.
Moin, hallo.
Fabian Wittke ist auch hier. Du bist quasi mittendrin in der Podcast-Aufzeichnung und für dich ist ja die Saison zu Ende.
Ich grüße dich, hi.
Und moin, hi, hallo.
Die Frage, die ja auf der Hand liegt, viele Fußballprofis machen ja jetzt in dieser Phase so mit ihren Yachten vor der Côte d'Azur Urlaub und lassen es sich einfach gut gehen. Du nicht. Wo treffen wir dich gerade an?
Ich bin zu Hause und das Einzige, was mich gerade so ein bisschen mit Wasser verbindet, ist der kleine 20 Zentimeter tiefe Pool bzw. Planschbecken auf meiner Terrasse.
Ja, und der Regen, der gerade hier bei uns runterprasselt. Also Hamburg im Sommer ist ja auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig.
Ja, nee, das stimmt. Aber ja, wir hatten ja auch schon ein paar sonnige Tage jetzt in den letzten Tagen.
Aber du kennst natürlich auch, also das ist ja der Klassiker, woran erkennt man den Sommer in Hamburg? Das sagt man ja so schön, die Blätter sind grün, wenn es regnet, ne?
Ja, Das stimmt. Grüne Blätter fallen auch die einen oder anderen runter bei mir.
Auge hat es gerade eben, ihr habt ja schon im Vorwege so ein bisschen drüber gesprochen. Worüber wollen wir heute mit dir sprechen? Ist ja völlig klar, über die Zeit bei Concordia und beim Hamburger SV in deiner Jugend. Und dann blenden wir galant den FC St. Pauli aus. Nein, natürlich wollen wir über dich als, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, mit Verlaub, ich bin jetzt auch gerade ein Jahr älter geworden, aber als Urgestein des FC St. Pauli, so darf man dich, glaube ich, betiteln, oder?
Ja, so, das habe ich schon mal gehört im Zusammenhang mit meinem Namen, ja. Klar, wer 17 Jahre irgendwie in einem Verein verbringt, was heutzutage ja auch nicht mehr allzu üblich ist, ja, auf den trifft diese Bezeichnung, glaube ich, zu, ja.
Du bist ja den Weg von der dritten Liga, die damals noch Regionalliga Nord hieß, in die zweite, zwischenzeitlich in die erste und dann wieder in die zweite zurückgegangen. Du hast noch das alte Millerntor-Stadion erlebt, hast 17 Jahre für den FC St. Pauli gespielt, in der ersten und in der zweiten Mannschaft, hast jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen, der alte ist am 30.06. ausgelaufen. Wie würdest du deinen aktuellen Beziehungsstatus mit dem FC St. Pauli beschreiben?
Ja, wenn man das so Revue passieren lässt, spricht man da schon von der Hochzeit, ne? Oder von verheiratet sein. Also das 17 Jahre schmeißt man noch nicht einfach so weg. Klar ist das jetzt ein komisches Ende gewesen, was das Spielerische oder das Sportliche angeht, aber ja, mal schauen. Das kann ja, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wer weiß, was und wie da irgendwie noch passiert. Jetzt ist ja auch die Suche nach einem neuen Trainer gerade gestartet und ansonsten befinden wir uns aber auch in ordentlichen und guten Gesprächen, was eine eventuelle Beschäftigung nach der Profikarriere angeht. Von daher, man verliert sich nicht so schnell aus den Augen.
Daniel Thun wird's wahrscheinlich nicht. Darüber haben wir auch gerade, bevor wir dich anriefen, schon gesprochen. Der wird möglicherweise neuer Trainer beim HSV, soll aber ja auch auf der Liste des FC St. Pauli gestanden haben. Ich gehe mal davon aus, dass du uns aber jetzt auch nicht sagen kannst, wer neuer St. Pauli-Trainer wird. Oder weißt du da möglicherweise mehr?
Nee, leider wäre ich da nicht in die Entscheidungsfindung mit eingebunden. Von daher, ich kann euch genauso wenig sagen oder beziehungsweise weiß genauso viel, wie ihr es wahrscheinlich wisst. Und da wird sicherlich im Verein hinter den Kulissen ordentlich dran gearbeitet, dass da dann ein passender Trainer gefunden wird.
Wenn man jetzt sich so die Viten, sag ich jetzt mal, so anguckt, derer Trainer, die jetzt auf dem Markt sind, was für ein Trainer passt am besten zum FC St. Pauli? Muss es dieser emotionale Typ sein? Muss es dieser Laptop-Trainer sein? Oder ist es tatsächlich eine Mischung aus beidem?
Ich glaube, den perfekten Trainer für einen Verein wird es wahrscheinlich nie geben. Ich glaube, auch die Spieler von Liverpool haben was an Kloppo auszusetzen oder die von Manchester City an Pep. Also ja, ich glaube, ich als Trainer, ich bin ja auch seit 2 Jahren im Freizeitbereich als Trainer tätig und versuche das da dann über die ehrliche Kumpelschiene und ich finde, das klappt ganz gut und ich glaube, das kommt auch bei den Spielern ganz gut an, ohne den nötigen Ehrgeiz dann natürlich zu vergessen. Aber ja, ich glaube so, dass das Kollegiale, das schätzen die Spieler schon sehr.
Gibt es denn einen Trainer, unter dem du ganz besonders trainiert hast oder ganz besonders gerne gespielt hast und den du möglicherweise auch als Vorbild nimmst für deine eigenen Trainertätigkeiten?
Da wurde ich jetzt schon das ein oder andere Mal zu gefragt in letzter Zeit. Ich habe auch gehört, dass es 17 Trainer gab, die mich in meinen 17 Jahren bei St. Pauli begleitet haben. Da nimmt man natürlich einiges von jedem Trainer mit, ne? Also ich habe versucht, irgendwie immer bei jedem das Gute und das Positive rauszusehen und rauszuziehen. Und als Beispiel da zum Beispiel Mastani in den Raum geworfen. Das war so der für mich beste Trainer, der es geschafft hat, die Spieler vor einem Spiel zu motivieren. Klar braucht man Spieler eigentlich nicht motivieren, wenn sie rausgehen dürfen und Fußball spielen dürfen, aber der hat es irgendwie doch immer noch geschafft, in seinen Besprechungen vor dem Spiel dann noch ein paar Prozent mehr rauszukitzeln. Michael Frontek war ein Trainer, den ich sehr geschätzt habe, der hatte dieses kollegiale Ehrgeizige auf jeden Fall voll verkörpert und mit dem sind eigentlich alle gut klargekommen. So als Trainer hast du oft nur 11 Freunde am Wochenende und der Rest der Mannschaft ist sauer auf dich, weil sie nicht spielen, aber der hat tatsächlich auch geschafft, Nummer 12 bis 18 irgendwie hinter sich zu haben und da mit dem konnten alle sehr gut umgehen.
Du bist ja, weil du gerade auch deine eigene Freizeittrainertätigkeit angesprochen hast, du bist im Frauenfußballbereich beim FC St. Pauli tätig, ne?
Jawohl, genau, dort trainiere ich. Haben wir vor 2 Jahren ein neues Team gegründet. Die dritte Frauen sind dann im ersten Jahr in der Kreisliga direkt aufgestiegen in die Bezirksliga und jetzt, ich glaube, das Ergebnis steht noch aus, aber auch in diesem Jahr waren wir in der Bezirksliga Tabellenführer und sieht so aus, dass wir im zweiten Jahr hintereinander aufsteigen und dann nächstes Jahr in der Landesliga spielen.
Das würden wir dir und euch und dem Verein wünschen. Ich will gerade nochmal auf deine Profitrainer hinaus. Es waren, glaube ich, 10, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich lasse jetzt mal die Interimstrainer raus. Ich fange mal an. Bergmann, Stani hast du schon genannt, Schubert, Meckle, Fronzek, Wrabels, Lienen, Jansen, Kautzinski, Luhukay. Ich hoffe, ich habe sie alle in die richtige Reihenfolge gebracht. Der letzte Trainer, ja, Jos Luhukay, steht er in deiner Hitliste an 9. oder an 10. Stelle?
Ja, das weiß ich nicht. Kann ich nicht so sagen. Also klar, wir hatten irgendwie keine einfache Zeit irgendwie so, wobei das am Anfang ja auch irgendwie alles noch ganz anders aussah. Aber das letzte halbe Jahr war tatsächlich schwierig, oder ich nenne es einfach mal schwierig, wenn man sportlich nicht eingesetzt wird, dann scheint es da irgendwie nicht ganz so zu stimmen und zu funktionieren. Aber auch bei ihm muss ich sagen, was er fachlich damit reingebracht hat, das war schon gut, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass der überhaupt keine Ahnung hat. Also der hat schon gute Sachen mit reingebracht. Aber für mich persönlich lief halt das letzte halbe Jahr leider nicht so gut mit ihm. Und von daher finde ich es schwierig, das dann rein auf die eigene Sache in eine Rangliste zu stellen. Schwierig.
Er hat ja insgesamt 37 Spieler eingesetzt, das ist eine Menge. Er hat die Statik der Mannschaft ins Wanken gebracht. Es gab ja keinen Stammspieler, keinen Leistungsträger, der nicht mal von ihm angezählt worden ist. Aber unterm Strich stehen auch 2 Derby-Siege. Ihr habt in der vergangenen Saison 2-mal den HSV geschlagen. Und er hat auch vor der Saison schon die Komfortzone angeprangert. So sinngemäß beim FC St. Pauli geht es allen zu gut. Der Verein hat keine klaren Ziele. Hat er auch gesagt, er wolle in der jüngeren Vergangenheit aufsteigen in die erste Liga. Ist der Verein deiner Meinung nach ein bisschen zu schüchtern? Auch hat er vielleicht in einigen Punkten auch recht gehabt?
Also auf jeden Fall gebe ich ihm in einigen Punkten sicherlich bei recht. Ich finde es generell schwierig, zu einem Verein zu stoßen und dann einmal einen verbalen Rundumschlag in tatsächlich ja jede Richtung zu geben und zu machen. Andererseits, wie gesagt, teilweise sportlicher Erfolg war da. Du hast die beiden Derby-Siege angesprochen. Das mit der hohen Anzahl an eingesetzten Spielern. Ja, der eine sagt, das ist schädlich, weil du kein Gerüst hast und keine Hierarchie hast, weil du tatsächlich ja jeden Führungsspieler auch irgendwie mal angezählt hast, wie du es gesagt hast. Andererseits, die anderen sprechen davon, super, dass auch auf viele junge Spieler gebaut wird. Ist ja auch natürlich was, wo der FC St. Pauli sich eigentlich mit auszeichnet, ne? Auch mal junge Spieler hochzubringen und ein Ausbildungsverein zu sein. Und ja, es ist ein Chris Conte, der wie Phoenix aus der Asche aus dem Nichts kam und jetzt nächstes Jahr bei Feyenoord Rotterdam spielt. Also das sind dann natürlich auch so positive Nebengeschichten dabei.
Das konnte damals keiner ahnen, das kann man sagen. Aber was wir ja auch häufig in Interviews hören, ist ja immer dieses so nach den Derby-Siegen. Ne? Da heißt es dann so, dann sagt ihr so häufig in die Mikrofone so, ja, ich glaube, heute dürfen wir vielleicht auch mal ein Bier trinken. Jetzt so nach der, in Anführungsstrichen, nach der Karriere, kannst du ja vielleicht mal die Katze aus dem Sack lassen. Wie sieht so eine FC St. Pauli Derby-Sieg-Party aus?
Ja, ein Glück gibt es keine Bilder davon. nein, also natürlich, so ein Derby-Sieg, wir haben damit Historisches irgendwie abgeliefert für den Verein. Ich glaube, vorher ist das noch nie passiert, dass 2 Derby-Siege in einer Saison es für den FC St. Pauli gegeben hat. Ein Heimsieg beim Derby gab es noch nicht. Und ja, dementsprechend haben wir das auch ein bisschen feiern können. So bei dem Derby 2011. Das war, wenn ich mich recht erinnere, in der englischen Woche, wo 3 Tage später schon das nächste Spiel angestanden hat. Das war dann leider nicht ganz so mit Feiern oder mal ein oder zwei Bierchen trinken. Aber jetzt nach den Derby-Siegen in dieser Saison, ich glaube, wir hatten danach jeweils 2 Tage frei und die haben wir auch gebraucht.
Ihr habt ja vor der Corona-Pause den HSV geschlagen, muss man ja dazu sagen. Gibt es da jemanden, der sagt, Jungs, heute Abend 22 Uhr da und da, ich habe einen Tisch reserviert? Oder wie läuft sowas dann ab?
Ja, jetzt nach dem zweiten Derby-Sieg war das auf jeden Fall so. Ich mit Robin und Knolli habe ich da, glaube ich, zusammen dann ein Zusammenkommen aller Spieler organisiert. Und ja, es war ganz nett. Wir haben einen Tisch oder 2 Tische im Viertel in einem Restaurant gehabt und ja, es blieb dann auch nicht lange unerkannt, dass wir da waren, und auf einmal waren da, ich glaube, 100, 150 Leute vor dem Laden, und ja, das war ein netter Abend.
Gibt es da auch jemanden, den man am Ende ins Taxi setzen musste, weil es sonst etwas schwierig geworden wäre?
Nein, wir sind alle alt genug und alle verantwortungsbewusst, und nein, da wird keiner nach Hause geschickt, die werden alle mitgenommen.
Das, und schon kann man sich ja auch gegenseitig stützen, ist ja auch nicht schlecht. Was macht man eigentlich nach der Karriere so als erstes? Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Florian Kringe darüber gesprochen, den du ja auch logischerweise kennengelernt hast, der früher bei Hertha BSC, Borussia Dortmund und dann auch noch beim FC St. Pauli spielte. Der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, so nach der Karriere, er freut sich jetzt auch so richtig darauf, dass mal dieser Druck weg ist, dass die Last abfällt, dass man eben einen Sommer mal nicht nur noch in Trainingslagern verbringen muss, sondern dass man mal das machen kann, was alle anderen sonst auch so ganz gewöhnlich machen, dass man mal im Sommer an den Strand fährt und dass man eben nicht jetzt schon wieder auf das Fitnessarmband gucken muss, hat man sich genug bewegt. Wie ist es bei dir? Geht es dir ähnlich, und was hast du als erstes gemacht, beziehungsweise was planst du als erstes jetzt auch so in dieser, in Anführungsstrichen, ja, endlich mal Sommerpause?
Also, dass ich mich auf die Pause freue, das ist kein Geheimnis. Das geht, glaube ich, jedem so. Und gerade jetzt in dieser Corona-Saison, die ja doch relativ lange dann ging, und man dann noch das Glück hat, dass die Sommerpause zeitgleich mit den Hamburger Schulferien ist, freue ich mich da schon jetzt auch. Oder habe ich jetzt eine schöne, intensive Woche mit meinen schulpflichtigen Kindern hier gehabt, was ja auch in der aktiven Zeit relativ kurz gekommen ist, weil wir da eigentlich schon immer in der Vorbereitung wieder waren, wenn die Schulferien waren. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut, endlich mal so intensiv Zeit mit denen verbringen zu können in den Ferien. Und andererseits ist das ja auch nicht meine Entscheidung gewesen, aufzuhören, sondern es kam ja vom Verein aus, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Deswegen, ich bin mit diesem Thema Profifußball auch noch gar nicht so am Abschließen. Ich habe mir auch die Laufpläne für die Sommerpause mitgeben lassen, um vorbereitet zu sein, falls doch irgendwie nochmal was in die Richtung weitergehen sollte. Und man macht so Sachen, die man sonst nicht so, wo man nicht so zukommt. Ich habe jetzt den Keller aufgeräumt bei dem Hamburger Wetter hier, und ja, es sind irgendwie so Sachen, wo man sonst nicht so richtig zukommt. Und ja, das Leben muss ja auch weitergehen. Irgendwie muss ich meine Brötchen anders weiter verdienen. Wie gesagt, die Gespräche mit dem Verein laufen für eine andere Weiterbeschäftigung. Meine Trainerscheine gehen im September weiter. Also das sind alles so Sachen, die jetzt noch anliegen.
Heißt das also, wenn der neue FC St. Pauli Trainer dann irgendwann mal kommen sollte, dann würdest du den bei Xing oder bei LinkedIn mal anschreiben und sagen, übrigens, ich hatte hier auch noch eine Vita und ich möchte eventuell nochmal für eine Saison als Standby-Profi vorstellig werden, oder ist das Thema St. Pauli für dich durch? Spiele, also als Spieler. Also
das ist für mich eigentlich nicht durch, ne? Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass die Entscheidung mehr oder weniger von dem alten Trainer getroffen wurde, und wenn es jetzt einen neuen Trainer geben sollte und der sagt, ich habe Bock, nochmal auf ein Jahr mit den Kala zusammenzuarbeiten, dann wäre ich, glaube ich, der Letzte, der nicht überlegen würde, das nochmal zu machen. Aber dann auch schon als Vollzeitprofi, ne? Also nicht Standby. Okay. Ich bin 33, ich fühle mich fit und gesund, und habe eigentlich auf jeden Fall noch Lust weiter zu spielen und wenn da auch ein Anruf von dem neuen Trainer kommen würde, ja, meine Nummer sollte er kriegen.
Sonst können wir die ja auch weiterleiten und du bist ja bekannt, wahrscheinlich hängt die auch am schwarzen Brett auf der Geschäftsstelle. Du bist 33, Gigi Buffon ist 42, also da geht noch ein bisschen was, der ist auch noch aktiv. Du hättest jetzt ja auch sagen können, ja, ich bin offen für andere Vereine, aber du hast ja auch immer wieder gesagt, ich möchte für keinen anderen Club als den FC St. Pauli spielen. Kann man dich auch als St. Pauli-Fan bezeichnen oder warum ist deine Treue so extrem ausgeprägt?
Ja, also klar, St. Pauli-Fan. Ich glaube, wer 17 Jahre in diesem Verein ist und nicht von diesem Verein infiziert wird, der macht irgendwas falsch. Also ja, und ich habe immer gesagt oder immer betont, dass ich nicht unbedingt woanders hinwechseln würde. Klar ist das was anderes, wenn einem Profifußballer mit Anfang 20 oder Mitte 20 gesagt wird, hier geht's für dich nicht weiter, dann muss man sich natürlich irgendwie Alternativen suchen, aber ich habe es jetzt geschafft, 17 Jahre hier in diesem Verein zu sein und jetzt auf die letzten ein, zwei Jahre muss man nicht wirklich irgendwie nochmal den Verein und die Stadt wechseln. Wie gesagt, ich bin Hamburger, ich habe es geschafft, hier zu bleiben, Freunde und Familie im direkten Umfeld zu haben und zu behalten und ja, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Klar, andere Leute sagen, sie sehen ein bisschen was von der Welt und kommen ein bisschen rum, aber ja, bei mir hat sich das dann auf die Auswärtsfahrten mit dem FC St. Pauli beschränkt.
Ich habe nochmal eine Frage zu Zweifeln. Du hast diese 17 Jahre angesprochen und zwar hast du es ja auch geschafft aus der dritten Liga ganz nach oben und dann zum Teil auch wieder fast bis zurück und dann warst du auch mal saisonweise auch mal raus oder wie in der abgelaufenen Saison hast du denn nicht immer die erste Geige gespielt beim FC St. Pauli. Hat man eigentlich während dieser 17 Jahre auch irgendwann mal Zweifel, jetzt setze ich alles auf eine Karte, auf diese Karte Fußball und weiß ganz genau, ich muss aber nach meiner Karriere auch noch irgendwas anderes machen, weil das reicht noch nicht, um die Brötchen bis zum Ende meiner Tage damit verdient zu haben. Drückt das manchmal so ein bisschen oder wie geht man damit um?
Nein, also das drückt ganz und gar nicht, weil mir von Anfang an bewusst war, dass ich kein Gigi Buffon bin und am Ende meiner Karriere ausgesorgt haben werde. Also das ist, ich habe auch nie eigentlich großartig damit gerechnet, Profifußballer zu werden. Ich hatte in meiner Jugend, jetzt angesprochen beim HSV, schwierige Zeiten, wo ich dann mit 14 aussortiert worden bin, dann aus der Hamburger Auswahl aussortiert worden bin und das sind dann eigentlich eher alles erstmal so Rückschläge, die einen nicht unbedingt davon ausgehen lassen, dass man Profifußballer wird. Von daher habe ich ganz brav in der Schule gesessen, meinen Abschluss gemacht, meine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht und bin dann ja auch eigentlich erst spät mit 20, 21 Fußballprofi geworden. Und da habe ich mir einfach gedacht, die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Ich habe ein Jahr fest angestellt gearbeitet und jetzt muss ich einfach mal den Schritt wagen in diesen Profibereich und habe dann bei mir bei der Spedition gekündigt. Und habe das einfach mit Anfang 20 versucht, da alles auf die Karte Profifußball zu setzen. Aber auf jeden Fall ganz klar mit dem Hinterwissen, dass ich nach meiner aktiven Zeit wieder irgendwo arbeiten werden muss.
Dass du den
Von daher hat das nicht irgendwie gedrückt oder ich bin jetzt nicht enttäuscht darüber, nicht mit meinen Yachten durch die Häfen der Welt zu schippern, sondern nee, ich bin da relativ bodenständig und weiß genau, dass ich auch wieder normal arbeiten muss.
Ja. Zur Not tut es ja auch eine Alsterparkkasse oder so, die sind ja auch ganz schön. Aber ich glaube, jedem dürfte klar geworden sein, der uns zuhört, dass du den FC St. Pauli gut kennst, dass du dich gut auskennst in dem Verein. Hast du Lust auf ein spontanes Spiel? Tut nicht weh, aber macht vielleicht sogar ein bisschen Spaß.
Das große St. Pauli-Quiz.
Nee, mehr so ein Dream-Team erstellen. Also aus allen Saisons, die du jetzt ja wahrscheinlich auch nochmal Revue passieren lassen hast, wie könnte da so die Elf aussehen? Wer würde beispielsweise, wenn wir mal hinten anfangen, im Tor stehen?
Hinten im Tor, da würde ich, glaube ich, den Bene Piquet nehmen, den ersten Derby-Sieger-Torwart. Gar nicht unbedingt, weil das sportlich der Beste war, aber so den habe ich damals in meiner Jugend beim HSV auch schon kennengelernt und ja, ist ein lustiger Vogel und war auf jeden Fall, auch wenn er nicht immer gespielt hat, wichtig fürs Team, weil er einfach ein Pfeil im Kopf hat und lustig in der Kabine war.
Spielen wir mit Viererabwehrkette oder wie machen wir das?
Ganz kurz noch eingeworfene kleine Suggestivfrage. Was macht Benedikt Piquet eigentlich heute? Womit verdient er eigentlich sein Geld?
Ja, das, ich weiß nicht, dürfen wir das jetzt schon sagen?
Ich glaube, das ist bekannt, ne?
Überzeit gesendet, ja. Ja, der hat ein Lokal eröffnet.
Genau. Das ist, ich glaube, ein Sexshop, oder? Auf der Reeperbahn. Ne?
Ein Sexshop und eine Bar.
Okay, ja. Ah, schön.
Dann lass uns doch mal im modernen Fußball mit Viererkette spielen. Wobei die Viererkette ist ja schon fast wieder out. Aber Viererkette, wärst du damit einverstanden? Wie sehen die Außenverteidiger und die Innenverteidiger aus?
Rein nach Leistung, hinten links, ja, Heizenberg, Utschipka. Ich würde Utschipka nehmen. Lange in der Bundesliga jetzt schon durchgesetzt. Guter linker Fuß. Ja, hinten links gesetzt. Dann will ich Halstenberg in die Innenverteidigung packen, zusammen mit Sobich.
Und Rechtsverteidiger, du darfst dich nicht aufstellen, das wäre gemein. Du musst andere aufstellen, sonst hätte man jetzt ja auch rechts vielleicht Kalla hinstellen können.
Ja, den sehe ich da sowieso nicht.
Wen denn?
Ja. ja, Rechtsverteidiger. Das ist immer schwierig, jetzt über so Konkurrenten zu sprechen. Markus Thorand.
Oh ja, den kenne ich aber eher als Innenverteidiger.
Ja, der hat im Derby hat er zum Beispiel auch rechte Schiene gespielt. Ja, Tore.
Nehmen wir den.
Bei der WM wurde das doch so eingebürgert, dass man mit vier Innenverteidigern spielt.
Arne Friedrich, Benedikt Höwedes, genau. Ja. Mittelfeld, kannst du dir aussuchen, welches System du spielst? Da hast du jetzt freie Auswahl.
Doppel-Sechs mit Fabian Boll und Marvin Knoll.
Hört sich ja gut an, Boll und Knoll.
Klingt ganz gut, genau. Ja, also nicht unbedingt fußballerische Akzente, aber mehr so über die Kämpferschiene.
Dann sind wir
Außenbahn.
Ja.
Kruse und Bartels.
Oh ja, die gab's ja auch noch. Stimmt.
Da muss ich ganz kurz sagen, da haben wir beide etwas gemeinsam. Und zwar haben wir beide mal mit Finn Bartels gespielt. Ich in der Jugend damals bei Eidertal-Molfsee. Ich war allerdings der kleine, dicke Torwart, der auf der Bank saß und er hat gespielt, ist danach zu Holstein Kiel gegangen. Aber tatsächlich, ja, Finn Bartels, das wäre vielleicht ja auch noch mal wieder einer, ne? Ich glaube, der hat auch noch keinen neuen Vertrag.
Ja, das weiß ich gar nicht genau. Es entscheidet sich heute sicherlich auch vieles, wie es da bei ihm oder allgemein bei Werder weitergeht.
Kruse und Bartels, das ist 2010, 2011, ne? Die Erstligasaison dann auch. Aber wenn ich mir nicht verzählt habe, hast du denn zwei Sturmspitzen? Wer wären die beiden?
Da muss ich auf jeden Fall, ich glaube, den besten Torschützen der zweiten Liga mitzunehmen, Marius Ebbers.
Oh ja.
Und um noch ein bisschen Größe ins Spiel zu bringen, würde Henk Fährmann da natürlich reinpassen.
Ich dachte, du sagst jetzt Morike Sarko, weil wegen der Größe.
Doppelspitze, Sarko, Fährmann. Nee, also mit Ebbe und Henk nicht unbedingt kein laufintensives Pressing möglich, aber ich glaube, die können ganz gut Bälle halten und wissen, wo das Tor steht.
Ja, und dann habt ihr auf jeden Fall auch Standard-Kopfballstarke Spieler, wenn denn Sobich und Thorand noch mit nach vorne gehen bei Standards. Das könnte die Waffe sein, mit der man
schafft.
Boll auch, genau. Trainer ist, glaube ich, schon klar. Der Name ist ja einmal gefallen. Stanislavski, oder?
Da kann ich mich gut mit anfreunden, ja.
Ja. Und ob Holger Wehlager auf der Bank sitzt, das erfahrt ihr dann in der kommenden Folge, wenn wir dann irgendwie genau noch die Bank und den Kader auf der Tribüne durchgehen. Ja, super cool. Also wir würde ich sagen, würden uns auf jeden Fall freuen, dich nochmal wiederzusehen, auch im Dress des FC St. Pauli. Ich meine, sonst wäre es natürlich auch tragisch, wenn jetzt schon in der kommenden Saison, nachdem es ja die Ewald Bienen gibt, auch Window Color in Form einer Schnecke bei euch schon im FC St. Pauli Fanshop gibt. Von daher, also wollen wir das noch ein bisschen aufsparen.
Jawohl. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Okay, vielen, vielen Dank, dass du hier unser Gast gewesen bist im Podcast. Und der Keller ist ja aufgeräumt, dann kannst du dir doch jetzt das Kinderzimmer vornehmen. Da ist ja immer viel Betrieb. Also zumindest kenne ich das so von zu Hause.
Ja, es steht auch ganz oben auf meiner Liste. Es fängt wieder an zu regnen, von daher draußen ist sowieso nicht, dann ab ins Kinderzimmer.
Okay, Schnecke, vielen, vielen Dank. Alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Bleib fit, bleib gesund, ne?
Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Viel Spaß euch.
Danke.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das wird auf jeden Fall die Bild-Zeitung aufgreifen, oder? Oder die Mopo. Kalla im Keller.
Den Tabellenkeller hat er ja aufgeräumt, ne?
Also ja, aber sowas
da
von,
ist
ja.
Alles, da ist ja alles zur Zufriedenheit des FC St. Pauli ausgegangen.
Andreas Schnecke Neundorf war das, ne?
Andreas Zecke Neundorf.
Ja, nee, genau. Und Jan-Philipp Schnecke Kaller.
Du wolltest noch über Hertha reden oder warum bringst du jetzt Zecke Neundorf?
Ich wollte mich natürlich nochmal entschuldigen. Habe ich jetzt natürlich auch gemacht, ne? Wie wir ausgestiegen sind aus der Situation bei Hertha BSC, das war nicht korrekt, ne? Dass ich das jetzt über Facebook gemacht habe. Eigentlich wollte ich es über Instagram machen, ne? Nee. Jürgen Klinsmann hat sich entschuldigt, auch eine Riesengeschichte.
Aber dabei können wir es von mir aus auch belassen. Aber ich meine, jetzt dürfen sie ja wieder dick einkaufen, ne? Der Big City Club.
150 Millionen.
Gibt's da gar nicht.
Mann. Und da wir ja schon in Berlin sind.
Ja, so kann's ja jeder. Mit so viel Geld. Ich habe ja nur 77 gekriegt vom Lars Windhorst.
Das Pokalfinale hat ja auch in Berlin stattgefunden am vergangenen Sonnabend.
Servus, ich war oben auf der Tribüne neben Matthias Obtenhövel, haben ein Interview geführt mit Thomas Müller und da haben wir natürlich auch noch ein bisschen über meine Biografie, die jetzt verfilmt wurde, vom Till Schweiger drüber gesprochen. Jungs, Mülli und so haben wir einen Pokal geholt.
Steht da frisch, als wäre er so eine Mischung aus die alten Klamotten von Roberto Blanco aufgetragen und gerade vom Golfplatz gekommen, der neue ARD-Experte Bastian.
Ja, bin ich gekommen mit meiner Frau, der Anna.
Sah gut aus.
Graue Haare, aber eine so braune Bräune, ja. So krebsrotbraun. Ne? Ja. Einige haben gesagt, das ist doch der Ken von der Barbie.
Stimmt.
Oder? Ja. Aber es war Bastian Schweinsteiger. Ich wollte auch sagen, Das war ja der Spieler des Spiels. Ne? Alle reden über Bastian Schweinsteiger, dass die Bayern gegen Leverkusen gewonnen haben. 4-2, ja, völlig normal, völlig klar.
Erwartbar.
Alle reden über Bastian Schweinsteiger. Und ich habe es tatsächlich geschafft, vor ein paar Tagen die Schweinsteiger-Doku auf Amazon Prime zu sehen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde Dokus über Spieler, deren Karriere noch nicht so weit zurückliegt, immer schwierig. Aber das hat mir gut gefallen, was der Till Schweiger da gemacht hat. Aber auch hier kommt noch ein Aber. Besser hätte es mir gefallen, wenn er nicht dauernd in die Kamera geguckt hätte. Was hat Till Schweiger in der Doku, die er produziert, zu suchen? Was soll das? Es waren ja immer O-Tongeber zu sehen und zu hören, also Wegbegleiter auf dem Karriereweg von Bastian Schweinsteiger. Till Schweiger hat sich auch interviewen lassen. Till Schweiger hat sogar mit Bastian Schweinsteiger in der Küche gestanden und Nudeln gekocht. Was soll das?
Das stimmt.
Hat mich gestört.
Mich hat das auch sehr überrascht, dass Till Schweiger, weil Till Schweiger kennt man ja sonst auch eigentlich daher, dass er ja nun wirklich ganz selten
in aus seinen, Manta, ne?
Ja, auch ganz selten.
Aus der Lindenstraße früher.
Ja, dass er vor allen Dingen ganz selten in den Filmen, die er produziert, auch selbst auftaucht. Also das kennt man ja nun wirklich von Till Schweiger überhaupt gar nicht. Also dass er auch sich selber gerne inszeniert. Und deswegen hat mich das auch schon wirklich sehr überrascht, muss ich sagen. Aber ja, tolle Eindrücke.
Ja, auch wie früher im Pool gewesen bin, an derselben Straße, also mit meiner Cousine. Das war natürlich keine von meinen Mädels, ne? Das ist ja klar. Und die Gärtnerplatz-Gang damals mit dem Gomez und
Badstuber.
Mit dem Holger, Badstuber, Stubi und so.
Ja. Also die Pool-Szene hätte ich gerne gesehen mit der Cousine, die war natürlich nicht zu sehen.
Die haben nur Pool-Billard gespielt, das habt ihr verwechselt.
Aber ich habe ein bisschen was erfahren. Karl-Heinz Rummenigge macht jeden Sommer auf Sylt Urlaub.
Das stimmt, der hat ja auch ein Haus da.
Hat er?
Ja.
Okay. Und nach dem Finale der Hoam, das ja der FC Bayern auch wegen des verschossenen Elfmeters von Bastian Schweinsteiger
verloren hat. Haben wir den Mund abgeputzt und gesagt, weiter geht's.
2012, da hat Rummenigge gesagt, wäre er 6 Tage paralysiert gewesen. Der ganze Verein hätte 6 Tage stillgestanden, keine Transfers sind vorbereitet worden. Und Jupp Heynckes war immer derjenige im Hintergrund, der auf Sylt bei Kalle angerufen hat, wir müssen was machen. Denkt doch mal über diesen Spieler nach. Die hatten alle den Champions League Kader, die waren down. Der FC Bayern war komplett down. Das habe ich zum Beispiel erfahren. Und dass Anna Ivanovic besser Tennis spielt als Bastian Schweinsteiger. Das habe ich auch mitbekommen. Die haben Tennis gespielt.
Ich hätte es aber ein bisschen mehr überrascht, wenn sie besser Fußball gespielt hätte als Bastian Schweinsteiger. Das WM-Finale war natürlich auch nochmal ganz groß, als aus dem Schweinsteiger, erst wurde ja aus Schweini der Schweinsteiger und dann wurde aus Schweinsteiger the Legend, ne, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also für mich nach wie vor der Spieler im WM-Finale 2014.
Absolut. Ne? Absolut. Und weißt du, wer auch zu sehen war in der Doku? Die spielte ja auch in Chicago am Anfang. Und
Kenneth
Kronholm, unser Podcast-Gast von vor einigen Wochen. Der hatte ja auch im Podcast erzählt, wie es gewesen war, als Schweinsteiger mit ein paar Mannschaftskollegen im Restaurant essen war und denen gesagt hat, das wird jetzt am Wochenende mein letztes Spiel. Und die Szene war auch drin.
Ja, da saß er vorne dann.
Da ne? saß er vorne, genau, Kenneth Kronholm. Der Bissen ist ihm im Halse stecken geblieben.
Und wir wollten eigentlich mal mit Bastian Schweinsteiger auch dieses Legendenspiel spielen, also seine Traumelf, die er im Laufe seiner Karriere, aber wir konnten das nicht veröffentlichen, weil er im Tor nicht Oliver Kahn, sondern Kenneth Kronholm stehen hatte.
Ja, die Folge durfte nicht veröffentlicht werden. Durfte nicht veröffentlicht,
weil das Management gesagt so,
mach dir mal lieber nicht, da ist mir einer rausgerutscht, das wollte ich nicht. Aber der Oliver war ihm wirklich auch nicht viel besser als der Kenneth.
Ne? So war das. Was hältst du davon, wenn wir unter dem Pokalfinale und dem Spieler des Spiels Bastian Schweinsteiger einen Strich machen und jetzt gerne. Unsere allseits beliebte Rubrik der eine überrascht den anderen einloggen. Ja. Der eine überrascht den anderen.
Ist dir mal aufgefallen, dass ich heute weder Kaffee noch sonst irgendwie was hier auf den Tisch gestellt habe? Ja,
aber hier kleben noch ein paar Pizzarest. Übrigens,
das ist die große Überraschung, dass ich heute nichts vorbereitet habe.
Die Pizza war extrem lecker, aber ich habe mir extrem den Gaumen verbrannt. Ah. Der war richtig flatterig.
Ja.
Das tut beim Zähneputzen weh.
Und deshalb drücke ich dir jetzt die Gaumen, dass es in Zukunft besser wird. Gaumen. Das
ist nett von dir. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich dich verklage. Aber ich habe es dann doch nicht
gemacht. Der große Pizzastreit. Ja. Möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du, dass du anfängst? Übrigens, wir haben an meinem Geburtstag, so viel sei verraten, auch das ein oder andere Fußballquiz gespielt. Mhm. Und wir möchten euch vielleicht einfach mal die Frage rausgeben, ich finde die wirklich ganz spannend, welcher Spieler von Werder Bremen hat die meisten Champions League-Spiele gemacht? Da kommt ihr nie drauf.
Ja, weil
aber nicht nachgucken.
Die Fragestellung ist ja auch ein bisschen irreführend, ne? Mhm. Champions League-Spiele. Der Wettbewerb hieß ja auch mal anders.
Landesmeister.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht ist das ja schon mal ein Tipp. Okay, könnt ihr gerne als Antwort auf unserem Twitter-Account veröffentlichen oder uns bei Instagram die Antwort schicken. Jetzt überraschst du mich, sehe ich das richtig?
Übrigens haben wir ja auch immer noch eine Hannover 96-Maske hier liegen.
Ja,
ja.
Die ist übrigens nicht getragen.
Nee.
Die verlosen wir ja, ne?
Ja. Und zwar, es geht, ich habe einen Spieler
vorbereitet. Aber warum verlosen wir die jetzt nicht? Weil es keine Einsendung gab?
Die Hannover 96-Maske... es gab noch im Prinzip nichts, was mich jetzt so richtig umgehauen hat. Also von daher würde ich sagen, jetzt haben wir einen richtigen Modus. Wer weiß, welcher Spieler die meisten Spiele für Werder Bremen in der Champions League gemacht hat, der bekommt die Hannover 96-Maske.
Die Jury besteht aus zwei Personen, Fabian Wittke und Fabian Wittke. So, jetzt kommst du.
Der eine überrascht den anderen. Wir unterhalten uns über einen Spieler. Ich möchte wissen, welchen Spieler suchen wir hier? Der Spieler, den wir suchen, wurde geboren am 17. Februar 1993. Weißt du es schon?
Nee.
Der Spieler, ich fange jetzt mal nicht mit dem ersten Verein in der Jugend an, weil letztes Mal war das ja sozusagen der Öffner der Kiste, der Pandora.
Da hast du Marlon Busch gesucht.
Da habe ich genau
Marlon Busch gesucht. Der in derselben Stadt oder aus derselben Gegend kommt wie ich und mit Heidenheim gegen Werder spielt und auch mal in Bremen gespielt hat.
Der Spieler hat unter anderem 13 Spiele gemacht zwischen 2016 und 2017 für Budapest. Und zwar für Ferenc
Varos.
Genau.
Budapest.
13 Spiele zwischen 2016 und 2017, dann muss er ja eigentlich Spieler von Thomas Doll gewesen sein.
Mhm.
Unter anderem hat dieser Spieler auch leihweise 2015, also sprich direkt davor, bei Hansa Rostock gespielt.
Mhm.
Dieser Spieler hat danach auch wieder bei Hansa Rostock gespielt. Und zwar zwischen 2017 und 2019. Ich weiß, es ist momentan noch nicht so ganz einfach.
Ein Drittliga-Quiz, wird das jetzt hier oder was?
Er hat drei...
Ja, natürlich. Hansa Rostock hat er ja in der Zeit in der dritten Liga gespielt.
Das stimmt, aber jetzt kommen wir in die Bundesliga.
Er hat
drei Spiele gemacht in der Bundesliga für den SV Werder Bremen. Und zwar davor. Also er hat gespielt für Werder Bremen, für Hansa Rostock, für Budapest, für Hansa Rostock. Und jetzt spielt er für den ersten FC Heidenheim.
Junge, Junge.
Und gleichzeitig möchte ich mit einer mehr aufräumen, denn ein aufgeregter und auch ehrlicher und ein treuer Hörer unserer Podcast-Folgen hat gesagt, Fabian, ich muss leider sagen, dir ist bei Wikipedia ein Fehler unterlaufen. Und zwar ist Manon Busch nicht der einzige Spieler, der sowohl für Werder Bremen...
Sondern Oliver Hüsing.
Richtig.
Oliver Hüsing ist
gesucht. Wir suchen Hüsing. Oliver Hüsing.
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 Oliver Hüsing.
Oliver Hüsing ist gesucht und da, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen. Also aus Wikipedia wurde kurzfristig Wittgeleaks und von daher, ja, mir ist dieser kleine
Fehler.
Wittgelüks. Genau.
Jetzt genügst.
Oliver Hüsing ist richtig.
Meine Überraschung an dich kommt heute aus der rechten Hosentasche. Ich war vorhin bei Rewe, ne? Und ja. Bei Rewe, wenn du in der Kasse stehst, dann lachen dich da diese Panini-Fußballalben an. Die EM 2020. Panini hat's offenbar nicht mitbekommen, dass die EM 2020 gar nicht stattfindet.
Ja.
Erster Fehler ist, dass es ein Album gibt. Der zweite Fehler, natürlich sind die deutschen Nationalspieler ganz groß, die Topstars auf dem Album. Serge Gnabry habe ich da gesehen, Timo Werner habe ich da gesehen. Marco Reus, auch relativ groß auf der Frontseite.
Ja.
Wie kann man denn Marco Reus, bei dem man nie weiß, schafft das rechtzeitig, ist er nicht vielleicht doch während eines großen Fußballturniers verletzt, wie kann man den denn auf die Titelseite eines Panini-Sticker-Albums packen? Egal, das war die Einleitung. Dann hat die Kassiererin gefragt, ob ich noch ein paar Sticker-Bilder haben möchte. Habe ich gesagt, nee, die EM fällt doch aus. Und habe ich kurz nachgedacht, habe gesagt, ach doch, kannst mir doch ein paar geben. Dann hat sie gesagt, ja, bevor wir die wegschmeißen müssen. Also, der Umwelt zuliebe, habe ich jetzt, und natürlich auch dir zuliebe, eine Tüte aus dem offiziellen das ist ja gar nicht das Sticker-Album, oder was ist das denn hier? Nein, auf jeden Fall.
Ihr merkt, wir sind heute sehr gut vorbereitet.
Offizielle DFB-Sammelkarte 2020. Du machst jetzt mal hier das Tütchen auf und dann können wir uns vielleicht auch über den Fußballer, der da gleich zu sehen sein wird, der gleich zum Vorschein kommt, unterhalten.
Eine von 36 Sammelkarten. Ich öffne hier.
So, genau.
Den Umschlag.
Ist das gar kein Panini-Album? Habe ich jetzt Mist erzählt?
Hast du miterzählt?
Oder, ach, das ist so ein Rewe-Album, ne? Naja, egal. Wen hast du denn da?
Ich habe hier nur eine Karte, auf der steht eine 34.
Ach so, was steht hinten drauf?
Die 34 DFB. Und zwar ist das einfach nur eine Infokarte über den Deutschen Fußballbund. Sprich, Gründung am 28.01.1900, FIFA-Beitritt 1904, Mitglieder 7.131.936, Länderspiele,
ja,
961 Siege, 559, höchster Sieg 16:0, Erfolge 4-mal WM, 3-mal EM, 1-mal Confed Cup. Das
ist wie so ein Autoquartett. Ne? Ja. Pass auf, dann spielen wir ein anderes Spiel. Wir haben ja auch über den HSV gespielt. Und das Schöne ist ja, wenn beim HSV ein Trainer entlassen wird, oder im Falle von Hecking muss man sagen, es war ja eine Trennung, es war ja keine Entlassung.
Ja.
Ich war an dem Tag bei NDR 2, habe gearbeitet und sofort ploppte wenige Sekunden später auf Hintergrund. Die Trainer des Hamburger SV seit 1997. Das ist eine von der DPA wahrscheinlich gut gepflegte Liste, die dann immer um einen weiteren Namen ergänzt wird und die lief dann über die Agenturen, also da, wo die ganzen Meldungen des Sportinformationsdienstes und der Deutschen Presseagentur veröffentlicht werden. Alle HSV-Trainer seit 1997 sind aufgeführt worden. Sie passen nicht auf eine DIN-A4-Seite, muss ich dazu sagen. Ich habe zwei Seiten ausgedruckt. Dieter Hecking, der letzte Name, der drauf steht. Ich möchte mir mit dir jetzt so ein HSV-Trainer-Quiz machen. Also du sollst jetzt nicht sagen, wer die alle waren. Das weiß ja kein Mensch. Aber wer war denn zuerst da? Armin Fee oder Michael Oenning?
Armin Fee.
Stimmt. Armin Fee war Trainer von Juli 2010 bis März 2011. Und der wurde übrigens, das war ganz witzig, ich glaube nach einer hohen Niederlage beim FC Bayern entlassen.
2:9.
Nee, diese hohen Niederlagen, die kamen später. Ich glaube 0:6. Und ich war damals Reporter bei dem Spiel.
Okay.
Und als Reporter ist es immer die große Herausforderung, den letzten Flieger noch, der von München nach Hamburg geht, zu kriegen. Habe ich geschafft. Und die Mannschaft des HSV hat auch diesen Flieger gehabt und am Gate lungerten die HSV-Spieler rum. Armin Fee hatte wirklich zwei Gläser Rotwein getrunken und hat sich dann zu einem spontanen Interview vor dem Gate verabredet und hat so ganz locker geplaudert und hat im Prinzip das vorweggenommen, was dann einen Tag später beim HSV auch bestätigt wurde, dass es das nämlich für ihn gewesen war zu dem Zeitpunkt. Und er hat immer wieder ganz oft, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Armin Fee mal seht im Sport 1 Doppelpass oder so, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Immer wieder hat er das Wort Wahnsinn benutzt. Armin Fee sagt ganz oft Wahnsinn. Und dann war der Wahnsinn für ihn am 13. März 2011 nach dieser hohen Niederlage beim FC Bayern tatsächlich zu Ende. Hast du noch Lust auf vielleicht ein, zwei weitere?
Gerne. Lass uns gerne nochmal, guck nochmal in die Unterlagen. Kennst du einen Satz mit Wahnsinn und Unsinn? Alter Otto-Gag, Wahnsinn schon mal ein Unsinngarten.
Bert van Marwijk oder Mirko Slomka? Wer war zuerst da?
Mirko Slomka.
Möchtest du nicht nochmal drüber nachdenken?
Wirklich? War erst Bert van Marwijk wurde nach der Niederlage in Braunschweig freigestellt.
Das weißt du noch? Mhm. Februar 2014, ja.
Das stimmt.
Ne? Am 15. Februar und am 16. kam Mirko Slomka.
Ah, der folgte darauf.
Okay. Mirko Slomka kam am 16. Februar 2014 und hat dann ja auch mit 2 Unentschieden in der Relegation gegen Greuther Fürth mit dem HSV den Klassenerhalt gefeiert.
Ich glaube, das erste Spiel, das weiß ich auch noch, und zwar das erste Spiel von Mirko Slomka, nagelt mich nicht drauf fest, war gegen Borussia Dortmund und da hat Hakan Çalhanoğlu so ein komplett irres Freistoßtor fast von der Mittellinie geschossen. Das war so ein Flatterball, der irgendwie so hinten reinging und ich glaube, der HSV hat 3-0 gegen Borussia Dortmund gewonnen und am nächsten Tag war die Titelüberschrift in der Bildzeit, ich kann mir echt sowas merken, da stand Mirko Mania beim HSV.
Ich kann das weder bestätigen noch dementieren, ich weiß es nicht. Einen habe ich noch, beides Holländer.
Ja.
Huub Stevens oder Martin Jol? Wer war zuerst da?
Huub Stevens.
Stimmt. Ja, das ist richtig.
Huub Stevens war aber zweimal Trainer beim HSV, oder?
Das war nur einmal. Das ist falsch.
War nur einmal?
Ja.
Okay.
Martin Jol auch nur einmal.
Aber nee, dann war er zweimal bei S04, ne? Genau. Und dazwischen ja noch einmal eine ganz komische Geschichte, bevor Nagelsmann dann nach Hoffenheim ging, war ja auch noch Trainer in Hoffenheim. Huub Stevens.
Mhm, genau. Und Bonusfrage, Dieter Hecking oder Daniel Thun? Wer war zuerst da?
Dieter Hecking.
Gut, damit können wir das abschließen, das Quiz. Man könnte das ja stundenlang spielen, ne?
Ja. Ich möchte am Ende noch von dir wissen, weil du ja auch bekennender St. Pauli-Sympathisant bist. Wer wäre denn aus deiner Sicht der Lieblingstrainer bei St. Pauli?
Das habe ich ja schon gesagt. Letzte Woche, vorletzte Woche. Genau, diese Kombination aus zwei Spielern, die für den Verein Großes geleistet haben, die inzwischen auch Trainer sind. Timo Schulz und Fabian Boll. Schulz als Cheftrainer, Boll als Co-Trainer. Oder eben Daniel Thun. Aber das wird da jetzt möglicherweise nichts mehr.
Zweite Frage, die ich auch noch habe, können wir vielleicht am Ende dann nochmal ganz kurz reinpacken. Werder Bremen oder Heidenheim? Wer steigt auf? Wer bleibt drin?
Werder bleibt drin, weil Werder den Hamburger Weg geht und heute 1-1. Abend in Heidenheim unentschieden spielen wird. Aber unsere Prognosen, die sind so unbeständig wie das Wetter hier in Hamburg. Eben Sonne, jetzt schon wieder Regen. Jan-Philipp Kaller räumt gerade das Kinderzimmer auf. Wahrscheinlich guckt er aus dem Fenster und es regnet. Ich habe ja auch gesagt, dass Werder das Hinspiel 3-1 gewinnt.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass Werder heute die nötigen Tore für einen Unentschieden schießt und dann drin bleibt.
Und die letzte Frage, die ich noch habe, Thun und der HSV, wird es gut ausgehen? Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Okay. Natürlich nicht. Ja, gut. Dann haben wir im Prinzip alles gesagt. Habt ihr noch eine Frage? Mal ganz kurz in die Runde, hat noch jemand eine Frage? Das ist so immer am Ende der Pressekonferenzen, ne? Dann sitzen die da vorne. Hat noch jemand eine Frage? Nee, dann, wir treffen uns dann am Samstag. Anstoß ist um 15.30 Uhr und bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Danke fürs Erscheinen und bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Anstoß, der Fußballpodcast.